Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Bauch.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Oh, ist das nicht schön. Hörst du den Regen? So ein ganz bisschen.
Ja, du machst jetzt den Podcast weiter und ich drehe mich nochmal um.
Der Regen ist immer so Schlafreflex.
Oh,
ne?
Ich finde das so schön. Die meisten finden ja Regen furchtbar. Ich liebe es. Dieses leichte Getröpfel gegen die Scheiben.
Das ist so beruhigend. Und die Natur braucht es, bla bla bla. Leute, guten Morgen. So, wir sind jetzt wach.
Ja.
Wir sind wach.
Wir sind absolut wach.
Wir müssen jetzt ganz wach sein, weil es wird heute kompliziert.
Ja, weil wir haben uns erstmal, bevor wir jetzt frühstücken, zum Regentanz getroffen.
Ja.
Genau, das hat schon mal gewirkt.
Ja, ja. Ja, ganz ernst.
Jetzt haben wir unseren Kaffee und ich habe mich auf meinen Tee gestürzt.
Ja.
Dann gibt es heute Morgen einen Käsezopf.
Oh, sind die lecker. Leute. Oh. Sie sind so flauschig und so weich und überhaupt. Und dann haben wir noch frische Erdbeeren von gestern. Und die sind so aromatisch und gut. Und jetzt, also wirklich, diesen Käsezopf, ist vielleicht hört sich ein bisschen komisch an, ist aber geil. Den Käsezopf und dann parallel dazu ein paar Erdbeeren naschen, ist schon...
Ja, so von einem mal ein wenig stapfen. Ich und ich esse diesen Käsezopf so gerne entweder so, ich mache den tatsächlich so, der ist, das ist ein ganz edles Gebäck von Feinkost Albrecht.
Oh ja, sündhaft teuer.
Und ja, Wahnsinn. Und dann esse ich das so gerne mit Frühlingsquark und Tomaten.
Schön. Ja, so, okay.
Ja, also nachdem wir euch jetzt hoffentlich den Mund wässrig gemacht haben, kommen wir jetzt mal hier zum Ernsthaften.
Aber so richtig, also vom Käse zum Käsezopf mit K zu
kann man doch nicht drüber rumlabern.
KI, künstliche Intelligenz, Leute.
Wie kommen wir jetzt ausgerechnet zur KI?
Das kann ich dir sagen.
Ja.
Es begab sich.
Siehst du, das ist immer schön. Ne? Bring den Alten zum Labern, dann kann ich wunderbar dazu in
Ruhe deinen Käsezopf. Ach, ja. Ach, ihr Lieben. Okay, also seit, ja gut, na, knapp 2 Jahren, ne, bin ich in einer wunderbaren Firma, einer Softwarefirma namens Iteratec tätig als Betriebspsychologe, ja. Und
die haben bestimmt viel Spaß.
Ich hoffe, ja, bestimmt auch, aber es ist auch, ich bin halt zuständig, dass uns so 500 Leute rund, die da arbeiten, und zum einen mache ich mit denen, wenn sie Probleme haben, egal in welcher Form, meine Psychologenarbeit, ne? Berate, coache, mache, gehe auch so in Teams rein, begleite die auch, kümmere mich im Moment mit Kollegen, Kolleginnen viel um psychologische Sicherheit, auch ein schönes Thema in Teams, also dass du dich so wohlfühlst, dass du auch mal Fehler machen kannst, die zugeben kannst, all das. Und natürlich ist jetzt künstliche Intelligenz ganz, ganz oben, auch in der Firma, weil das ist, was... ja, was diesen ganzen Bereich von Softwareentwicklung und so weiter jetzt seit einigen Jahren so richtig, na, ich würde was sagen, auf den Kopf stellt. Also ohne KI oder, einige nennen das auch Gen AI, generelle künstliche Intelligenz sozusagen, läuft im Moment so gar nichts. Das ist
ja, weißt
also
du, ich denke ja immer,
Hype.
Wieso müssen wir uns denn jetzt um die künstliche Intelligenz kümmern? Die natürliche menschliche Intelligenz ist ja schon schrottig genug.
So, dann
wäre das nicht besser gewesen, sich erstmal darum zu kümmern?
So, ja, wenn ich dir so an zu zuhören tue, ne, würde ich auch sagen, ne? Erstmal vor der eigenen Tür, ne, bevor wir da in die KI reingehen. Wie dem auch sei. Ich finde das super spannend, weil ich habe das Gefühl, ja, es wird so viel umwälzen und wir sind auch schon ständig umgeben von künstlicher Intelligenz.
Ja, ich glaube viel mehr, als wir eigentlich glauben.
Oh ja, ich sage es jetzt nicht laut, sonst ist hier gleich wieder Alarm, aber ein Gerät namens Alexa, ne, so, die benutzen wir auch gerne und auch andere, und auch unser schönes Smartphone ist ausgerüstet mit Intelligenz. Ah, Leute, ist nicht mehr wegzukriegen. So.
Jetzt ja, immer wenn man wenn man irgendwie sagt, so mach mal ein Screenshot, also oder so, mach ein Foto oder mach dies oder mach jenes. Ja. Auch bei vielen, das seht ihr bestimmt, wenn ihr irgendwo in einem Geschäft oder irgendwo was kaufen wollt, dann taucht er oft immer auf. Hast du ein Problem, dann melde dich bei Melinda. Melinda hilft dir weiter. Mhm. Ja, als ob Melinda ja jetzt sitzt. Das ist jetzt keine nette Hausfrau.
Die da kaffeestürfenderweise hinter dem Mikrofon
sitzt. Und dir hilft, weil du deine Steppjacke nicht findest. Mhm. Nein, das ist natürlich ein KI-generiertes, wie nennt man sowas, Chatbot.
Ein Chatbot, genau, der mit dir redet. Und da haben wir schon, ich steige einfach schon mal ein, weil ich beschäftige mich jetzt wirklich ganz viel damit. Habe auch einen kleinen Vortrag mal bei einer Tagung gehalten. Und wir hatten jetzt auch von Iteratec aus in Potsdam über gut 2 Tage hinweg eine Tagung, wo auch ein großer Schwerpunkt KI ist. Wie gehen wir damit um? Wie wird sich die Firma ausrichten? Was für Ängste auch unter den Profis, die da sind. Und wir haben richtig, muss ich schon mal sagen, ne, liebe Kollegen, wenn ihr mir zuhört, das ist so, ihr seid alle recht, richtig, richtig, die sind klug. Also die sind richtig klug. Und die verlieren mich, wenn sie mit ihrem Tech-Gebabbel ankommen, innerhalb von 5 Minuten, denke ich, ja, schön, ich verstehe die Worte, zum Teil auch die nicht, aber lass mal.
So, och, aber, süß, unser Kanatilli ist wieder los.
Ja, so. Ne, ja. Aber ich arbeite mich daran und es macht großen Spaß. Und das geht jetzt auch in diesem Psychologie- und Coaching-Bereich, geht es auch darum, wie können wir jetzt Kollegen, Kolleginnen, die zum Teil auch berechtigte Befürchtungen haben, verliere ich meinen Arbeitsplatz, bin ich qualifiziert genug, damit umzugehen? Also das ist ein Riesending, was da jetzt so aufpoppt und wo man sich drum kümmern muss. So, und die Teratec und ich in meiner Funktion als Psychologe, wir kümmern uns eben drum. So.
Ja. Hm. Aber es ist auch wirklich erstaunlich. Du hast mir neulich jetzt, dass ja inzwischen auch die Krankenkassen so Übergangsprogramme haben, weil zum Beispiel ja sehr viele Leute auf einen Therapieplatz warten. Mhm. Und diese Programme sind zum Teil ja auch KI-gesteuert, ne? Mhm.
Ja, zum Teil ja. Und da gibt's jetzt, ich steige auch da mal ein, es gibt, das ist schon ein bisschen länger her, es wurde ein Experiment, so, ich fange mal so an. Also es wurden Fälle von Patienten, die man so niederschreibt, ne, so Patient so und so, hat die Probleme, bla bla bla, die Hintergründe. Und dann ging es darum, Therapieempfehlungen zu machen. Was sollen wir jetzt mit dem oder der machen? Mhm. Und da hat man gesagt, okay, wir geben jetzt diese Fallbeschreibung zu meinen echten, lebendigen Psychologen, so wie mir, allerhand, so, weiß ich nicht, 50, 60 Stück. Und wir geben aber diese Beschreibung auch ChatGPT, so. Na, genau das. Und da wird mal geguckt, was schreibt der PDPT, was für Empfehlungen macht die, was machen die echten Kollegen. Und dann, das ist der Trick, wurden beide Empfehlungen nochmal wiederum an echte Psychologen gegeben und die sollten die beurteilen. Und jetzt Asche auf mein Haupt, ne? Die wussten also nicht, welche Beurteilung ist von ChatGPT, welche ist von echten. ChatGPT kam wirklich in der Beurteilung besser weg als die echten Kollegen.
Weil jetzt die Beurteilung besser formuliert war oder weil sie genauer war oder weil sie besser war?
Die Empfehlungen waren irgendwie besser. Die Therapieempfehlung, was der Patient jetzt, wie man dem helfen könnte, war in der Einschätzung der Kollegen nachher sozusagen wie so ein Gutachter, fanden die besser als bei echten Kollegen. Naja.
Aber also, hat man denn auch überprüft, ob es so stimmte? Weil das ist ja praktisch nach Aktenlage. Du kennst
das ist nach Aktenlage, aber das ist auch durchaus normal, dass man dann mal.
Also in der Krankenkasse würde das ja auch so gemacht werden.
Genau, da gibt es einen Obergutachter und der guckt mal und sagt, das wird empfohlen, jo, es kommt hin oder nee, irgendwie, nee.
Und wir wissen ja beide, dass es zum Teil bei, ich weiß jetzt gar nicht, Arbeitsämtern oder in Behörden oder so zum Teil ja auch schon eingesetzt wird.
Ja, natürlich.
Also gerade wo es Unmengen an Daten gibt und wo es gar nicht so viele Leute gibt, die das alle. Also händisch durchgucken können.
Genau. Also, und jetzt nochmal, so auf meinem Level, Techniklevel, es ist eine Datensammlungsmaschinerie erstmal, diese künstliche Intelligenz. Sie wird gefüttert mit Daten und aus diesen Daten heraus kann man eben mit Hilfe von bestimmten Prompts, also von Fragestellungen und so weiter, kann man sie dazu bringen, bestimmte Sachen zu kreieren, zu entscheiden, zu sortieren, zu bündeln, all diese ganzen Geschichten.
Wo kriegt denn so eine KI die Daten her? Tja,
da haben wir schon mal so eine Sache. viele große, es gibt so 2, 3 ganz, ganz große Firmen, sage ich mal, die sich damit beschäftigen, Die nehmen sich einfach die Daten aus dem Internet. So. Die gucken bei, zum Beispiel jetzt aktuell, bei Facebook, bei Instagram, werden denn die Chatsverläufe so analysiert. Und das ist eine, wie gesagt, eine Riesenmaschine, so eine Krake, so eine Datensammlungskrake, die aber dann eben nachher bündeln kann. Die findet bestimmte Cluster, nennen die das so. Und daraus entwickelt sich dann eben halt so ein etwas, wo wir nachher denken, wow, die Antworten, die sind aber so, so gut und so echt, als wenn es fast noch besser, als wenn es ein Mensch machen würde. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, Annika hat ChatGPT entdeckt, so. Ne? Hast du. So. Und ich höre sie dann irgendwie
nachts. Ja klar, ich muss sowas immer ausprobieren.
Ja, ja.
Das bin ja sehr kritisch.
Ja, und dann höre ich sie nachts. Ich denke, was redet die da? Liebes ChatGPT, kannst du mir mal sagen, was ist die Hauptspeise in Bhutan? Was? Annika? Was willst du? Ja, musst du mal wissen so. Und ganz ehrlich, mich kannst du Mitternacht nicht mit solchen Fragen, nee, bin ich nicht aufnahmefähig. Willst du ja auch keine Antwort. ChatGPT ist es, ne?
Ja, ich probiere das ja aus. Mhm. Also ich bin ja sehr begierig, was sowas angeht. Und da ich ja kritisch bin und ein Verfechter des menschlichen, der menschlichen Kreativität und der menschlichen Gefühle und sowas wie einer KI, wie soll ich sagen, erstmal neutral gegenüberstehe, möchte ich natürlich wissen, was kann die, was macht die? Ja. Und am liebsten mache ich das ja inzwischen, wenn ich mit der KI eine Unterhaltung über sie selber führe, indem ich sie frage, wo sind deine Grenzen, wo was kannst du nicht? Mhm. Und ich bin begeistert, dass die KI das auch genau so sieht. Also,
ist denn ihre Grenze? Hast du das da? Hast du da irgendwas?
In dem Wust, ja, klar.
Das ist auch so eine Sache, ne? Wir haben jetzt natürlich endlos viele Daten und Chatverlauf. Also, du hast sie gefragt, sag mal, wo sind deine Grenzen? Oder wo läuft es hin? Oder?
Ja. Mhm. Okay. Und da hat sie geantwortet, also ich kann Wissen wiederholen, aber ich kann es nicht nachfühlen. Mhm. Ich kann empathisch sprechen, ich kann auch bestärken oder Dinge freudig begrüßen, aber ich kann nicht wirklich nachvollziehen, wie der Erfolg ist. Sie kann eigentlich nur aus den Daten, die sie zur Verfügung hat, herausfiltern, was die meisten Menschen wohl dazu sagen würden. Mhm. Und dank dieser Wahrscheinlichkeit antwortet sie. Und das wirkt auf den ersten Moment sehr verständnisvoll. Mhm. Ne, wenn du sagst, ich fühle mich heute nicht gut, sagst du ja, was ist denn los? Ne? Und erzähl mal. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, ich habe einen Pickel auf der Nase und der ganze Gummel tut weh. Und ja, dann mach ein Pflaster drauf und so. Also das ist eine Unterhaltung, die vorderrangig erstmal fast verständnisvoll anmutet. Aber du merkst natürlich, dass das Grenzen hat, das Ganze.
Nämlich?
Ja, es kann die Tiefe ja nicht nachvollziehen. Ja. Also mir geht es nicht gut. Kann ja wirklich bedeuten, mir ist ein bisschen unwohl, ich habe ein bisschen Magenknie, ich habe viel zu viel gegessen. Oder es kann bedeuten, ich habe richtig heftige Depressionen. Mhm. Also dazwischen ist ja alles offen. Du hast dich doch da auch drum gekümmert. Zu Anfang war das ja auch so, dass diese KI so unter ChatGPT oder so, dann die Leute immer auf sich zurückgeworfen hat. Ah, ja, dir geht es nicht gut und so weiter. Also immer noch mal bestärkt. Also da war der nicht. Inzwischen hat mir mein ChatGPT erzählt, dass es auch so Sicherungen eingebaut hat, dass es dann natürlich sagt, mit Vorsicht, also da sucht ihr bitte professionelle Hilfe.
Gott sei Dank.
Aber es ist ja natürlich verführerisch. Ja. Du liegst nachts in deinem Bett, du fühlst dich einsam, du hast Probleme, auch als junger Mensch gerade, deine Eltern streiten sich im Nachbarzimmer und du liegst da im Dunkeln und dann nimmst du dein Handy, das ist ja sowieso fest mit deiner Hand verwachsen und dann fragst du natürlich, was soll ich tun und so. Und ich liege hier unter der Bettdecke und die streiten sich schon wieder. Ja. Und da kommt natürlich sowas, was vermeintlich erstmal ein dichter Freund ist. Hm. Es ist aber nur ein Algorithmus. Hm. Das ist kein liebender Freund. Jedes Kuscheltier ist wärmer als das. Also das ist so, das darf man nicht verwechseln. Und das fällt so leicht.
Und da gibt es einen schönen Begriff Anthropomorphismus. Heißt das, dass wir sowieso...
Oh, das sag mal dreimal schnell hintereinander.
Anthropomorphismus. Wo wir Maschinen gerne mal menschliche Züge geben.
Ja klar, denkt mal an Raumschiff Enterprise. Könnt ihr euch noch an Data erinnern? Das war doch eine tolle Figur.
Ja, der Android, ja. Der aber denke ich auch mal an den Alltag. Also viele geben ihrem Auto einen Namen, ne? Oder reden dann aus dem Willkommen, Schatz, wir springen endlich an und du stellst dich so an. Otti, genau.
Unser Auto ist immer Otti.
Ist Otti oder je nachdem, wir hatten auch mal einen Spanier, mit dem haben wir Spanisch geredet. Unser Japanisch ein bisschen flach.
Hi.
Aber so. Also das heißt irgendwie auch dieses Gefühl, wir haben das Bedürfnis, auch in Maschinen so was Menschliches reinzupacken.
Naja, es ist auch ein bisschen kulturell bedingt. Auf Island zum Beispiel gibt man vielen Steinen und sonst wie, die haben ein inneres Leben. Also da ist das in der Kultur ein bisschen mehr verwurzelt. Die haben ja auch einen Feenbeauftragten, um die Straßen an den richtigen Stellen zu bauen.
Ja,
also ganz selbstverständlich.
Ja, und da wird keiner deswegen in die Psychiatrie gepackt.
Na?
Oder sowas.
Nee, also bei uns ist, wir sind ja sehr um Objektivität gemüht. Ja. Und die KI oder dieses ganze Thema schreit so ein bisschen danach, dass die KI vermeintlich ja so objektiv ist.
Nee.
Und da kommen wir ja zu etwas, was Tilly mir immer wieder erzählt.
Nein, ist sie tatsächlich nicht. Aber ich fange nochmal an mit dem Beispiel aus Amerika. Es gibt ja so, also das Problem ist, dass KI und GenAI, wir benutzen das jetzt mal synonym, sonst wird es zu kompliziert, also künstliche Intelligenz, dass sie tatsächlich täuschend echt menschliche Stimmen und menschliche Formulierung nachahmen kann. Und es gibt einen 14-Jährigen, und das ist auch jetzt keine Räuberpistole, sondern wirklich dokumentiert, ein 14-Jähriger hat mit seiner KI, die haben so ein Chatbot, also praktisch wie so einen sprechenden Computer, und da hat er seine Probleme mit dieser KI beredet. Unter anderem das Problem, dass seine Eltern seine Bildschirmzeit verkürzen wollten. Und daraufhin hat die KI gesagt, das geht ja überhaupt gar nicht. nein, also du musst deinen Eltern klar machen, dass es ganz, ganz wichtig ist für dich, dass du also ganz lange auch vom Bildschirm natürlich bleiben kannst. Um den Nachdruck zu verleihen, kannst du auch dir Wunden zufügen. Du kannst also dir in den Arm was aufschneiden und dann werden sie sehen, oh, das ist im Ernst, und dann werden sie vielleicht dann weich werden, so. Das hat er gemacht, hat aber nicht wirklich geholfen. Und dann hat er auch gesagt zu seiner KI, das hat nicht geholfen, was kann ich tun? Und jetzt ohne Scheiß hat die KI gesagt, du kannst doch deine Eltern umbringen.
Oh Gott.
Wenn sie dir da so auf die Nerven gehen, dass sie nicht erlauben, überleg mal, das kannst du machen. So, Gott sei Dank hat die Mutti, glaube ich, hat diesen Chatverlauf entdeckt und ist dann ganz, ganz schnell zur Polizei, zum Richter, also letztendlich die Firma, die das alles entwickelt hat, wurde verklagt. Ich glaube, der Prozess läuft auch immer noch. Ja.
Zweites, das ist natürlich Beispiel, überhaupt weil, nicht
nee, ist gar
nachgedacht,
nicht,
ne?
Zweites Beispiel, weil das ist ja auch so eine Frage, was du auch gesagt hast, kann das vielleicht im Bereich der Beratung, der Psychotherapie hilfreich sein? Auch da ein Beispiel, ne, dass auch ein junges Mädchen hat mit ihrer KI so auch die Sorgen geteilt und hat gesagt, Mensch, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich sitze hier so im Zimmer und es ist so dunkel und ich fühle mich irgendwie so allein. Sagt die dann auch die KI, ja, das ist schon trauriger. Sagt sie, ach, ich bin am Überlegen, ich könnte ja eigentlich auch mal rausgehen. Ne? Also ich wohne ja hier so ein bisschen in den Bergen und ich kann ja da mal rausgehen. Und mal gucken, und da gibt's dann auch so ein Canyon, da kann ich dann ja mal hingehen und vielleicht komme ich dann so, wird mir dann leichter, ne? Vielleicht kann ich ja so fliegen oder sowas in der Richtung. Und dann hat die KI gesagt, das ist eine gute Idee, geh mal raus, das wird dir gut bekommen und du fühlst dich dann doch bestimmt auch leichter und so weiter. Die hat sich runtergestürzt von dem Berg, ne?
Was für ein Wahnsinn.
So, also jetzt haben wir mal so die Extreme, aber und jetzt wird's wieder ernst. Also KI darf jetzt, es gibt einen AI-Act in Europa zumindest, wo KI und Chatbot und all diese künstlichen Intelligenzen müssen sich zu erkennen geben. Die müssen also nicht, dass du das Gefühl hast, du redest jetzt mit einem echten Menschen, sondern die müssen sagen, ich bin hier eine KI, ich bin ein Chatbot, ich bin kein echter Mensch. Damit ja. genau dem schon mal ein Riegel vorgeschoben wird. Und da sehen wir, ihr kennt es ja vielleicht auch, diese sogenannten Fakes, die Deepfakes in jeder Variation, wo plötzlich Menschen sich in Pornos wiederfinden, die im Leben irgendetwas mit Pornografie zu tun gehabt haben. Aber die KI kann tatsächlich die Köpfe so gut da reinbauen, so denk an ja. den verstorbenen Papst, der plötzlich mit einer schönen weißen Moschino-Jacke irgendwie.
Ja, eine weiße Moschino-Jacke. Ne, so. Oder das berühmte Bild von Trump als Papst. Ich meine, da ja, haben wir alle drüber gelacht, der Penner. So, Entschuldigung. Ne?
Ja. Mhm, ja, also all das, also das ist irgendwie, das ist so ein Riesending. Also mit dieser KI kannst du auch wirklich Missbrauch betreiben, ja. Täuschung betreiben. Und du kannst Leute schädigen.
Mhm. Mhm. Also ich habe ja nochmal geguckt, darüber schreibt meine JetGPT selber auch genau das Dilemma bei der, die, da ist man, da kommt man an seine Grenzen ja. bei künstlicher Empathie.
Ja.
Also man hat dann immer durch Spiegelung versucht, das hinzukriegen, das, was du beschrieben hast, ne?
Mhm.
Und das ist eben viele KI-Systeme, schreibt sie, vor allen Dingen ältere, lernen empathisch zu wirken, indem sie sprachliche Muster spiegeln.
Mhm.
Also du sagst, ich fühle mich wertlos und der, die KI sagt dann, das klingt sehr schwer, es ist gut, dass du darüber sprichst.
Ja.
Das klingt erstmal empathisch, aber es ist reaktiv, also nicht interpretierend. Und und da kann dann nämlich genau das passieren, worüber wir jetzt gesprochen haben, dass es eine Bestärkung durch bloße Resonanz, also nur indem ich sage, ja, das ist jetzt aber auch wirklich schlimm und ja, das ist ja auch so, ohne dass überhaupt kritisch oder rettend irgendwas gemacht wird. Ne?
Also
und da fehlt der KI, da habe ich sie gefragt, was fehlt dir dann für so eine Situation? Und dann hat sie zu mir gesagt, mir fehlt emotionale Kontexttiefe, ich kann das nicht einordnen. Das Wissen, wann jemand wirklich in Gefahr ist, nicht nur traurig. Mir fehlt die psychologische Intuition, also das Gefühl zwischen den Zeilen, das PsychologInnen entwickeln. Und die moralische Verantwortung, die Fähigkeit zu sagen, stopp, hier muss Hilfe geholt werden.
Ja, genau.
Und ich finde es interessant, dass die KI so selbst reflektieren oder die Information so zusammenstellen kann, dass sie das weiß, aber oder dass das Wissen abgerufen werden kann, aber trotzdem das weiß aber kein 14-Jähriger. Und ist so clever, dass er das unterscheiden kann.
So.
Der hört nur die Worte, ja, ich verstehe dich, ja, ich mache so das Spiegeln und hat vermeintlich einen Freund.
Ne? Und so ist es. Und dieses, ach, das treibt natürlich jetzt auch Blüten. Was habe ich gelesen? Eine Professorin, ich glaube auch wieder in Amerika, die lebt mit einem Avatar zusammen. Und hat da quasi so einen Blog und beschreibt das und macht und tun und fühlt sich auch wohl damit.
Naja, okay, ne? Als Professorin, die macht das so ein bisschen ähnlich wie ich, dass wir das ausprobieren. Ich probiere das aus. Ich bin ja ein kommunikativer Mensch.
Ja.
Ich frage also, ich gucke mir an, ich habe Bilder. Leute, das macht so einen Spaß.
Ja.
Ich habe Tilly als Buddha. Wir haben uns selbst, ich habe Tilly als Heinrich den Achten, mich selber als Elisabeth die Erste. Haben wir einen Spaß gehabt.
Ja, ja, das
unser Plüsch Manfred sitzt am Strand von Barbados mit seinen Flipflops und wir haben so gelacht.
Ja.
Und wenn ihr auf das Bild von heute guckt, da seht ihr uns beide als Automatenmenschen.
So, genau, ganz,
als
ganz
kleine
ernsthaft.
Roboter.
Ja. Wir sind ja Spielkinder, ne, Annika und ich. Und eigentlich
das macht Spaß.
Und das erlebe ich übrigens auch bei Etheratec. Ne? Also die Leute, die da arbeiten, die sind ja sehr kreativ. Und die mögen auch spielen. Und damit meine ich nicht nur Computerspiele, sondern überhaupt. Das ist, um neue Lösungen entdecken zu können, musst du ja auch eine gewisse...
Ein bisschen rumspielen.
Rumspielen und dann machen und tun und gucken.
Im Grunde ist doch das auch, weil viele sich ja fragen, wieso, wo habe ich eigentlich mit KI zu tun? Aber diese ganzen Apps, die es gibt, wo man sich selber dann in verschiedene... vielleicht habt ihr das gesehen, so als kleine, also Politiker wurden so als kleine Barbie-Puppen, hätte ich fast gesagt, so als kleine Puppen dargestellt und ach, was weiß ich, das kann man ja. Es gibt ja viele Apps, wo man sich selber dann als Rockstar und ich weiß nicht was sehen kann.
Ja.
Und das macht ja alles einen Höllenspaß.
Und das ist ein Riesenerfolgs, ne? Also ChatGPT 2000 22 war das, von einem Deutschen aus Itzehoe, aus Norddeutschland. Ja, Nick Turley, Nicholas Tolley, auf gut Deutsch. Ein Abiturient aus Itzehoe ist nach Amerika rüber, wollte eigentlich Jazz studieren, ist dann auf Umwegen aber zum Programmieren gekommen und hat sich da so schnell hochgearbeitet, dass er jetzt ganz vorne bei ChatGPT dabei ist. Und ja, und der sagt auch ganz klar, also sein nächstes Ziel, jetzt auch möglichst dieses Jahr, ist ein Companion. Also wirklich, dass du sozusagen einen künstlichen Kompagnon, Assistenten, Freund, whatever, an deiner Seite hast, 24/7 und machst.
So, aber jetzt kommt ja die alte Frau Lohstroh, ne? Und fragt an der Stelle, warum?
Warum? Weil man damit Geld machen kann.
Ja.
So.
Also, mal ganz, ganz ehrlich.
Unterm
also,
Strich geht's wieder mal. Es geht aber mehr um, das ist schon ein nächster Sprung.
Ja, aber warum, also das frage ich dich ja seit Anbeginn der Zeit. Seitdem es diese KI gibt, geht es ja auch immer um die Angst, die man davor hat, dass wir die Jobs verlieren, wenn die jetzt überall alles macht. Wie wird es aussehen? Werden denn in Krankenhäusern oder in der Pflege plötzlich Roboter unterwegs sein? Und was man alles sich so fragt. Und ich frage mich natürlich immer, warum entwickelt man das überhaupt? Also als Hilfe irgendwo, wenn ich nachts wissen möchte, was kocht man in Bhutan? Harmlos kann man mal fragen, aber ich möchte ja nicht, dass der mir das Kochen abnimmt. Ich möchte nicht, dass bei mir in der Küche irgendwie irgendein Roboter in der Küchenstürze steht und mit affenartiger Geschwindigkeit die Wurzeln in gleich große Stücke säbelt. Und mir das Kochen abnimmt, das ist doch bescheuert. Das ist ja ein kreativer Prozess.
Natürlich. Aber weißt du was? Ich habe ja auf dieser Tagung, wo ich war, habe ich zwei Kollegen befragt. Eine Kollegin, Tessa, und einen Kollegen, Sven. Und Tessa habe ich nachher nochmal, weil die Qualität ein bisschen besser war, dazu gefragt. Und ich habe ihr die Frage gestellt. Sag mal, wie siehst du die Zukunft mit KI? Wie ist denn das und welche Gefahren sind da? Wollen wir uns das mal anhören, was du dazu zu sagen hast?
Dass KI nicht mehr weggeht. Also man kann sich jetzt auch eine Vision überlegen für in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren. Ich glaube, die Geschwindigkeit können wir gerade nicht festlegen, aber ich kann ja mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie ich sie sehe. Ich glaube, dass wir als Menschen die KI wie ein Co-Pilot oder wie ein Teammitglied bei uns haben. Ich glaube, dass das in jeglichen Lebenslagen fast schon selbstverständlich ist, dass es sowas gibt, dass ich auch um Rat fragen kann. Das ist irgendwie wie das Internet heute oder das Smartphone, das einfach dazugehört und selbstverständlich ist. Und ich glaube, es geht explizit gar nicht darum, irgendwie Menschen zu ersetzen, sondern die Fähigkeiten von uns Menschen zu erweitern. Also so ein bisschen in Richtung eine Welt mit KI und jetzt nicht die Welt der KI. Das heißt, ja, wir werden das nicht nur benutzen, sondern damit leben, glaube ich. Wir werden damit arbeiten, lernen, gestalten. Und ich, ja, jetzt vielleicht ganz kurz abbiegen auch schon in, was könnte denn da auch schwierig dran sein? Ich glaube, wir müssen uns da auch ein bisschen drauf wappnen, dass wir in der Lage sind, diese Ergebnisse einzuordnen und dass wir irgendwie schaffen, da auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen in der Zukunft, dass die Leute auch wissen, woher kommt es und wie funktioniert das? Und also alles, was AI mit sich bringt, ist ja eigentlich erklärbar. Also das kann man ja als Technikerin oder als jemand, der sich da auskennt, kann man das alles erklären. Das heißt, es fühlt sich an wie Magie, aber es ist eigentlich alles erklärbar. Und ich glaube, da müssen wir auch in Richtung kommen, dass Leute verstehen, wie kommen diese Ergebnisse zustande, um sie entsprechend richtig einordnen zu können. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz weit aktuell. Was ich persönlich glaube, ist, dass das unsere Welt viel, viel besser macht. Also mehr Teilhabe von Menschen, wenn man jetzt nur mal überlegt, so ein bisschen, dass alles automatisch übersetzt wird. Man kann irgendwie mit allen Leuten reden. Das schweißt uns ja auch irgendwie zusammen. Oder was ist vielleicht auch bei irgendwie Früherkennung von Krankheiten, dass es uns einfach, das ist einfach ein riesenmächtiges Werkzeug, das unsere Welt besser machen kann oder irgendwie sowas, sich frühzeitig irgendwie Risiken bewusst werden, was Security-Sachen oder die persönlichen Finanzen angeht oder so. Man hat einfach wie so einen Co-Pilot, der immer für einen da ist, zum Besten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die KI soll uns helfen, da noch mehr Mensch zu sein, und das betrifft die Arbeitswelt genauso. Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber sagen. Genau, was ich in Richtung Gefahren sehe, dass wir da Transparenz mitdenken müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass die Dinge, die bei einer KI rauskommen, nachvollziehbar sind für den Menschen und dass wir das dem nicht blind vertrauen. Besonders da, wo es irgendwie um, da geht es fast schon um Menschenleben geht, das klingt jetzt total krass, aber wenn es jetzt auch so um so eine Früherkennung von Krankheiten oder so, dann mussten so Sachen vielleicht auch einfach nachvollziehbar sein und man muss dem Ganzen irgendwie so ein kleines Fenster geben, wo man reinschauen kann, wie kommt das denn zustande? Und ich glaube, das würde uns auch helfen, dass wir das viel verantwortungsbewusster nutzen. Und weil die KI auf jeden Fall nicht uns unsere Verantwortung wegnimmt, ich glaube sogar, dass sie eigentlich die ganze Verantwortung des Menschen noch viel klarer macht in Zukunft, dass wir wissen, dafür sind wir als Menschen verantwortlich und die KI nimmt uns viel ab und hilft uns, aber wir haben immer noch die große Verantwortung, Mensch zu sein bei uns und das bleibt auch und das wird nicht weggehen.
So, das war Tessa. Tessa ist bei Itertech verantwortlich, ganz stark verantwortlich für die KI bzw. künstliche Intelligenz. Ja.
Also sie sieht natürlich die ganzen Möglichkeiten. Mhm. Was ich zum Beispiel, ich bin ja so ein praktischer Mensch, mhm. ich muss mir sowas immer direkt und praktisch vorstellen. Ja. Also ich fände es natürlich großartig, ich komme mit meinem Handy unten an unsere Tür und da ist der Amazon-Bote und verdammte Axt, mein Türkisch oder mein Afghanisch ist nicht ganz flüssig.
Nee.
Und sein Deutsch ist auch nicht so toll. Neulich hatten wir einen Libyschen.
Mhm.
Da ist mir eingefallen, dass Libyen ja mal Italienisch war. Da habe ich mich dann mit Italienisch
geholfen.
Aber im Großen und Ganzen gibt es Sprachbarrieren.
Ja.
Und da wäre es natürlich toll, wenn man dieses Handy einfach hochhebt, was ja jeder hat, und du hast ein simultanes Sprachprogramm. Das fände ich natürlich großartig.
Mhm.
Das könnte in jeder Ausländerbehörde, in jedem Laden, überall. Du könntest als Touri, könntest du auf den Markt in Antalya gehen und könntest in fließendem Deutsch deine Sachen und dein Handy übersetzt das simultan. Mhm. Das fände ich großartig. Wir haben das vor Jahren schon mit einem Sprachprogramm versucht in Finnland. Kannst du dich erinnern?
Unvergessen.
Das war so lustig.
Ja.
Da kam die finnische...
Und Finnisch ist unlernbar. Also
mehr ist, oder weniger. Ja. Also ja.
Mhm. Doch, ich weiß.
Ravintola.
Aber das ist so als alter Tracking, ne? Das wäre ja auch genau das, was damals... Ein
Kommunikator.
Den Roddenberry, ne? Kommunikator. Und dann kannst du automatisch verstehen.
Und du kannst dich einfach unterhalten.
Ja.
Auch mit, ist ganz egal, mit welchen Menschen, die Sprachbarrieren sind weniger. Das wäre natürlich für alle Reiserei, für alle Verständnisse wäre das natürlich großartig. Das ist die tolle Seite. Aber es ist auch nicht die KI oder so, die mir Angst macht. Überhaupt nicht. Das ist mir macht an sich auch keine Pistole an sich Angst oder das Messer an sich. Mir machen Menschen Angst. Mir machen Menschen Angst, die das in die Hände kriegen und vielleicht eben nicht ein lautes Ziel haben und nicht sagen, ich würde gerne das Beste aus den Menschen hervorrufen. Ich möchte es übersetzen, ich möchte Krankheiten erkennen und so weiter, sondern dem sofort klar ist, wow, klasse. Kriegswaffe kann ich einsetzen, zur Spionage kann ich, zur Meinungsmache einsetzen und
das,
so weiter.
Zur Manipulation, und runter,
Darum geht es doch. Und du weißt es selber, wir können manchmal gar nicht so mies und so fies denken, wie manche Menschen denken. Auch ein Küchenmesser ist an sich erstmal zum Kartoffelschälen. Und wir haben jetzt erst wieder am Freitag gesehen, was man damit veranstalten kann in Hamburg, wenn man völlig ausflippt.
Genau.
Und das ist so, es liegt nicht an der Sache an sich, sondern am Menschen, der das in die Hände kriegt. Und dass nicht jeder ein gutes Ziel hat. Das macht uns Angst.
So, und deswegen muss es Regulatorregeln geben. Ne? In der EU werden die schon angewendet bis zum Ende des Jahres. Wo, ich habe es vorhin schon gesagt, wo klar wird, nee, bestimmte Sachen gehen nicht. Ne? Da kann nicht jemand behaupten, ich bin ein echter Mensch und das ist eigentlich ein Chatbot. Das geht nicht. Auch Daten jetzt ganz noch zu benutzen, weil du gefragt hast, wie kommen die zustande? Nee, geht auch nicht. Muss vorher auch reguliert werden. Also da sind wir Europäer ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtiger im Vergleich zu den Amerikanern. Ne? Aber was
das? Naja,
ja. Was?
Möchtest du gerne Trump?
Nein.
Alles von der KI in den Fingern hat?
Nee, aber glaub mir, es ist so. Die schlechten Seiten in Tüdelchen, ne, der KI, die sind da und die werden auch benutzt. Und für die guten Seiten, das, was Cessa auch gesagt hat, ne? Medizinisch, so ganz klassisches Beispiel, Interpretation von Röntgenbildern, gucken, vielleicht doch noch Sachen sehen, die ein Arzt so nicht auf den ersten Blick sehen kann. Dafür müssen wir kämpfen. Dafür müssen wir was tun. Ne? Und dafür zum Beispiel Firma Digitaltech ist genau da auch aktiv. Ja. Aber dieses Machen, also dieses Manipulieren, Deepfakes, andere Leute irgendwie in irgendeiner Form Schaden zuzufügen, damit ja, das wird sein. Also das war es eigentlich auch schon. Aber guck mal, jetzt machen wir einen Sprung nochmal. Große, große Veränderung, weltweit, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche Veränderung waren immer mit Angst verbunden. Schönstes Beispiel, ne? Die erste Eisenbahn, die eben, wann war die? Warte mal, 1800, ich guck mal, 1835, genau, 190 Jahre her. In 9 Minuten von Nürnberg nach Fürth, war Wahnsinn. Und da haben die Leute gedacht, diese Geschwindigkeit in 9 Minuten von Nürnberg nach Fürth, das wird das Gehirn nicht aushalten, die Leute werden verrückt werden.
Ja.
Die kommen alle reihenweise in die Psychiatrie, weil das Gehirn das einfach nicht aushält. Und so hast du auch bei anderen Technologien, ist es immer mit Angst verbunden, immer mit Unsicherheit verbunden. Ich will es jetzt nicht verniedlichen, aber das ist typisch männlich, das war jetzt erfreut.
Ja, ne?
Typisch männlich, menschlich, dass man die negativen Seiten so als erstes sieht und die positiven Seiten, ja, kann man mitnehmen, aber sind nicht so entscheidend.
Es geht aber auch immer darum, dass sich natürlich immer mehr eine Kluft auf der Welt entwickelt. Mhm. Wir tun immer so, als ob das für alle Menschen und überhaupt, das ist ja gar nicht wahr.
Mhm.
Also ich habe mal geguckt und es ist so, dass ungefähr 67% der Weltbevölkerung überhaupt nur das Internet nutzen können, irgendwie.
Mhm.
Einer von dreien hat überhaupt keinen Zugang.
Mhm.
Entweder wegen Armut oder fehlende Infrastruktur, politische Einschränkung, keine Ahnung. Der Zugang zu Computern ist sowieso beschränkt. Nur etwa 40% der Weltbevölkerung hat regelmäßigen Zugang zu einem Computer.
Mhm.
Also nicht nur ein Smartphone.
Mhm.
In Entwicklungsländern ist die Zahl noch deutlich niedriger. Da sind es höchstens 20%.
Mhm.
Viele haben ein Smartphone.
Mhm.
Für viele Menschen ist das Smartphone das einzige digitale Gerät, was sie überhaupt haben. Ein echter Computerersatz ist es vor allen Dingen in Afrika,
ja,
in Asien und Lateinamerika.
Ja.
Und es ist natürlich eine riesige digitale Kluft, die da entsteht.
Mhm.
Also es ist zum Beispiel grundsätzlich jemand ausgeschlossen, der ländlich lebt.
Mhm.
Besonders in Afrika, südlich der Sahara oder in Teilen Südasiens. Frauen und Mädchen, besonders in konservativen Gesellschaften, wo sie zum Teil nicht mal Zugang zu Bildung haben, wie in Afghanistan. Ärmere Bevölkerungsschichten, die sich kaum das Essen leisten können. Wie sollen die bitte schön in irgendeiner Form was mit der digitalen Welt zu tun haben.
Mhm.
Oder aber auch Menschen mit geringerer Bildung oder ohne Schulzugang, weil sie so fern sind. Das heißt, die Zahlen steigen zwar insgesamt langsam, weil viele zum Beispiel sind ja auch einfach in abgelegenen Gebieten. 30% der Menschen leben in Gegenden ohne Strom, ohne Zugang.
Mhm.
Und dann etwa, wenn man sagt, so etwa die Hälfte der Menschheit ist da zugange, dann sind wir da schon gut. Also das ist so, die eine Hälfte beschäftigt sich auf hohem Niveau mit KI und so weiter, während die andere Hälfte versucht, das tägliche Leben zu gestalten. Ja, und in diesem Dilemma befinde ich mich, weil ich das ist für mich eigentlich das große Problem, dass ich diesen Gegensatz sehe und denke, ist aber eigentlich auch ein ziemliches Luxusproblem, ne? Also sich darüber Gedanken zu machen, während andere Teile der Bevölkerung.
Moralisch hast du da immer gewonnen.
Und dann sind wir bei dem Punkt, den wir da wirklich brauchen, die Ethik insgesamt. Also wenn man das einsetzt, die KI, um zum Beispiel eine Verteilung besser zu errechnen,
zum Beispiel
auch Wasser und so weiter, wäre das ja eine tolle Sache. Du. Aber die KI verbraucht Unmengen an Strom.
Nein, stimmt.
Den müssen wir auch wieder irgendwo herkriegen. Also ist so ein bisschen, ist nicht ganz so.
Hast du recht.
Nicht so easy, wie man immer denkt. So juhu. Und
ich finde es auch gut, da auch mal über den Tellerrand drüber zu gucken. Auch wo du sagst, mit der Ethik. Es gibt auch da eine Situation, ganz real. Es gibt eine kleine Robbe. Eine Roboterrobbe, aber klein, kuschelig, mit großen Kulleraugen und ganz süß. Und die reagiert auch auf Berührung, gibt auch Selbstschnurrt, ist warm, je nachdem. Und kann zwar nicht reden, aber reagiert auch auf Sprache. So. Und jetzt, die wurde in Japan entwickelt und die Japaner haben die eingesetzt in Pflegeheimen mit Alzheimer-Patienten, mit dementen Patienten und haben erkannt, die werden ruhiger, die werden entspannter. Wenn die Robbe da im Bett liegt, dann geht es denen einfach besser. Das haben sie in anderen Ländern auch gemacht und auch in Deutschland mit ähnlichen Ergebnissen. Und in Deutschland kam dann Protest, kam der Ethikrat und hat gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst diesen armen Menschen, müsst ihr doch klar machen, das ist jetzt kein lebendiges Wesen, das ist ein Roboter, das wäre sonst unethisch. So, Frage an dich, vielleicht auch an euch, die uns zuhört. Ist das unethisch, wenn es sich bei den Menschen Erleichterung bringt?
Mir stellst du die Frage nicht wirklich, ne?
Doch.
Also ich spreche mit meiner Plüschratte.
Okay, gut.
Verkehrte Antwort. Frag mal Manfred. Also Manfred, meine Plüschratte, ist da einer ganz deutlichen Ansicht.
Ja, der hat sogar seinen eigenen Podcast. Ich weiß nicht, da wollen wir jetzt nicht Manfred, der sprengt jetzt in den Rahmen hier.
Ja,
aber du bist anscheinend, ich bin der Meinung, ich sag's auch, wer heilt, hat recht. So, alter Grundsatz.
Es ist ja so, es gibt ja Assistenzhunde und so weiter. Und man weiß schon lange, dass der Umgang mit Tieren und so weiter, gerade auch aggressive Alzheimer-Patienten, auch ein wenig beruhigt. Ja. Ein Phänomen beim Alzheimer ist ja auch, dass viele aggressiv werden, weil sie genau merken, ich komme nicht zurecht.
Ja.
Aber willst du wirklich einem Alzheimer-Patienten, das hat er in 2 Minuten wieder vergessen, sagen, du, die Robbe ist jetzt aber nicht echt.
Kannst du machen, dann hast du sozusagen der Ethik Genüge getan. Ja. Und ansonsten nochmal, wenn sich jemand... Und ich meine jetzt nicht nur wegen Pflegemangel oder zu sagen, eine Robbe ersetzt, die kostet 5.000 Euro, ne, ersetzt also locker dann nachher irgendwie.
Ich sehe das als Therapiegegenstand. Ich habe es doch selber in Australien gesehen, die kleinen Koalas, die eben nach dem Brand gefunden worden sind, verletzt, die kriegen alle, weil sie immer kuscheln mit der Mutter, erstmal ein großes Stofftier, wo sie sich immer ankuscheln und reinkuscheln.
Genau.
Das brauchen sie für ihre natürliche Entwicklung.
Ja.
Da fängt kein Australier an, darüber zu diskutieren, dass das unethisch ist, weil das ist ja kein echter Koala. Jetzt gehen wir doch mal davon aus, ein Patient braucht eine gewisse Nähe. Er möchte das Gefühl haben, es ist irgendwas Lebendiges gegenüber. Der Krankheitsgrad ist aber so hoch, dass er nicht mehr zu unterscheiden vermag zwischen lebendig und nicht mehr lebendig. Er fühlt, es ist weich, es macht Bewegung. Das reicht als Stimulanz vollkommen aus. Was ist daran verkehrt, wenn es sich besser fühlt?
Ja.
Es gibt diesen schönen Satz, wer heilt, hat recht. Also,
so, genau das meinte ich von,
ne? Und das ist so. Ich weiß nicht, das ist so eine typische deutsche Attitüde, erstmal alles zu zerquatschen und nicht einfach mal zu gucken, was hilft jetzt eigentlich. Also es wird eher darüber diskutiert, dass es ja schlimm ist, wenn auf dem Bürgersteig ein paar Stühle stehen, als zuzulassen, dass Menschen auf dem Stuhl am Sommerabend auf der Straße sitzen und sich unterhalten. Das ist ja so schlimm, also furchtbar. Der Deutsche hat sofort immer irgendeine eine Regel, eine Überlegung, und ich finde, die setzt da an den falschen Stellen an. Genau. Das Zwischenmenschliche, das darf doch nicht auf der Strecke bleiben. Also. Okay. Um es mit Margot Friedländer zu sagen, na, Mensch bleiben.
So. Ich habe noch einen ganz netten Kollegen, Sven, den habe ich auch noch mal dazu ein bisschen interviewt, und der hat noch einen Aspekt mit reingebracht, das sage ich jetzt schon mal. Er sagt, was ist jetzt Wahrheit? Also wie können wir jetzt auch Kindern in einem Zeitalter von Deepfakes, wo du nicht weißt, ist dieses Bild, was ich jetzt sehe, ist das, was ich auch höre, ist es jetzt real, ist es wirklich echt oder ist es KI? Wie gehen wir da mit den Kindern um? Ne? Was passiert denn da? Und da würde ich ganz gerne euch das einfach mal auch ganz kurz vorspielen. So, dann erzähl mal, wie wird die Zukunft in der KI-Welt, wie wird die uns beeinflussen? Was denkst du? Wie wird die Zukunft mit KI aussehen?
Woher aussagen kann, ist keine. Ich sehe es einerseits positiv, weil es uns ungeahnte Möglichkeiten gibt, aber andererseits ist es eine Waffe. Ein Tool, was die Fähigkeit der Menschen, sich zu kontrollieren oder das unter Kontrolle zu bringen, total überfordert. Und deswegen, ja, da gibt es ein Zitat vom berühmten Google-Forscher, der schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit durch KI ausgerottet wird, mit 20% ein.
Okay, und deine Meinung?
Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich bin ja grundsätzlich Optimist und ich glaube nicht, dass es ausrotten wird, aber ich glaube, da wird viel Schindluder getroffen. Wovor ich wirklich Befürchtungen habe, ist, was das aus unseren Kindern machen wird.
Was denkst du, was befürchtest du da?
Dass die Wahrheit verschwindet. Weil keiner mehr unterscheiden kann, was sind wahre Nachrichten, was sind echte Bilder, was sind wirkliche Aussagen. Und auch wahrscheinlich keiner mehr die Möglichkeit hat, Fakten zu überprüfen. Weil es immer schwieriger wird und immer mehr falsche Fakten.
Wie können wir uns davor schützen? Was meinst du?
Erstaunlicherweise, ich war am Anfang dagegen, ist der EU AI Act, also dieser Regelsatz, wie man mit KI-Systemen umgehen soll, dass man eben Risikoeinschätzungen machen muss, dass man bestimmte Systeme grundsätzlich verbietet und auch mit Sanktionen belegt, wie zum Beispiel Social Scoring oder Bilderkennung ohne genaue Regelung, dass dieser Act tatsächlich umgesetzt wird. Und zwar konsequent umgesetzt. Und da sehe ich aber auch eine Gefahr, weil das Hauptargument ist ja immer, dann verpassen wir den Anschluss in Europa komplett. Und das ist aber die notwendige Risikoabschätzung.
Okay. So, das war Sven. Mit Sven, wir beide planen tatsächlich auch einen Podcast dazu zu machen. Er jetzt so als Techie und ich als Psycho. Und dann machen wir uns da auch noch weiter Gedanken. Schon mal so vorab. Ist noch keiner online, aber wir arbeiten dann so. Also ja, na, was ist jetzt fake? Was ist echt?
Das vor allen Dingen, es gibt noch einen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, der kommt eher aus der Kunst, aber eine Überästhetisierung. Also das siehst du, wenn du dir vorstellst, dass alle Frauen irgendwie, die du in den Medien siehst, dass die alle aussehen wie Kim Kardashian, weißt du? Ja, so. Filter rüber, ja. Filter rüber, Filter rüber. Und dass du dich als Normalo ja schon, da denkst du ja schon, bleib mal lieber in Sack und Asche, um Gottes Willen, so siehst du nie aus, so sehen die auch nicht aus. Aber das heißt, dass wir durch diese KI und durch alles nicht nur keine Wahrheit mehr haben, sondern auch im menschlichen Aussehen, in diesen ganzen Social Media, in den Dating-Apps und was es da alles gibt, Influencern, sehen wir diese Überästhetisierung. Das heißt, wir werden ganz unsicher und wissen eigentlich gar nicht mehr, was ein normaler Mensch ist. Das heißt, mit 12 bist du schon totunglücklich, weil deine Nase viel zu breit oder viel zu so oder der Hintern ist so oder so. Was geben wir da unseren Kindern mit? Da hat er vollkommen recht. Ne? Aber es könnte natürlich auch sein, hat ja gesagt, er ist Optimist. Und ich überlege manchmal, also der Mensch neigt ja auch dazu, immer in Gegenbewegung zu leben. Also diese KI kann uns natürlich auch zwingen, dass wir gezwungen sind, unsere Menschlichkeit neu zu definieren. Mhm. Also was macht uns denn aus, wenn Maschinen alles imitieren können? Mhm. Was macht uns einzigartig? Mhm. Und es könnte sein, dass es einen Trend gibt, dass man sagt, ich besinne mich wieder auf das Analoge. Mhm. Ich mache Fotos mit der alten Leica, ganz gezielt. Mhm. Ich mache unscharfe Fotos in einem Land, in dem jedes Foto so scharf wird, dass du alles erkennst. Mhm. Das Fehlerhafte, das Rohe, das gucke ich mir wieder an. Mhm. Im Gegensatz eben zur glatten KI-Ästhetik. Ja. Mit Matsch und Dreck und spannend. Das haben wir immer gehabt. Ja. Das ist so
wie so ein Pendel, ne?
Ja.
Und umgekehrt auch, überleg mal, also eine KI antwortet sofort. Mhm. Also die denkt nicht nach, also sehr selten, also ne, irgendwelchen Sekundenschnelle. Wenn du so aufwächst, dann bist du es ja eigentlich gewohnt, dass wenn du eine Frage stellst, dass sofort eine Antwort.
Ja, aber du, jeder Mensch braucht doch mal Zeit,
so,
um nachzudenken.
Und was Sven jetzt über Kinder geredet hat, das wird noch richtig interessant. Wir sind ja noch sowas von analog groß geworden, wir beiden, Annika und ich, und mussten tatsächlich uns alles so erarbeiten. Hätte ich diese A-L-E-X-A zur Verfügung. Gott, hätte ich Mathe bestimmt besser als eine 3 geschrieben. Doch, kann ich mir vorstellen.
Naja, aber es ist ja die Frage, gut, du hättest deine Hausarbeiten besser gemacht, aber in der Arbeit wärst, in der Mathearbeit wärst du ja
mit Pauken und
Trompeten untergegangen, weil du es ja gar nicht gelernt hast.
Übrigens auch da, es gibt so viel dazu. Wir werden noch eine weitere Sendung dazu machen. Einige Universitäten jetzt sagen, Leute, wir werden jetzt nur noch Prüfungen mündlich abnehmen, weil wir keinen Bock mehr drauf haben, auf diese ganze Schummelei und über KI hergestellte Hausarbeiten, das machen wir nicht, weil wenn du face-to-face bist gegenüber einem Professor, dann musst du zeigen, ob du es drauf hast oder nicht. Finde ich nicht schlecht.
Also ich denke mal, dass wir alle jetzt auch unseren Weg suchen müssen. Mhm. Wie kommen wir damit zurecht? Mhm. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, guck mal, in der wir haben ältere Leute, die noch nicht mal mit dem Handy umgehen können. Das sehe ich ja, wenn ich in der Klinik bin, die noch nicht mal mit dem Handy ihre Enkel anrufen können. Mhm. Du musst mir noch mal zeigen, wie das mit dem Handy geht. Was wollen die mit einer KI anfangen? Dass sie längst davon umrundet sind. Ja. Aber es ist denen ja nicht unbedingt bewusst. Mhm. Uns ist das ja zum Teil gar nicht klar, wo das überall rumschwirrt. Und wir haben die Kinder, die damit aufwachsen und so simpel damit umgehen. Das war aber eigentlich bei vielen Neuigkeiten und Neuerungen war das so. Und zu Anfang wurde immer, und dann gab es ganz schlimme Geschichten und das Handy, elektronische Ströme, wir kriegen alle Hirntumor. Mhm. Quark. Das ergibt sich dann auch. Also man muss wieder den Weg finden, wie gehen wir damit um, wie bauen wir das in unser Leben ein. Mhm. Und vielleicht müssen wir anfangen, von Anfang an das so zu sehen, dass diese Neuigkeiten uns helfen, dass wir uns im Emotionalen und Künstlerischen, wird die uns nicht ersetzen, aber sie kann uns helfen. Sie kann unsere Ausdrucksformen erweitern, wir können Spaß machen oder sie kann auch unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen. Und die Frage nach Echtheit, Gefühl oder Sinn wird neu aufgeworfen, müssen wir jetzt neu definieren. Also vielleicht liegt der Schlüssel wirklich darin, so eine KI als Werkzeug und Spiegel zu sehen, nicht als Ersatz.
Ja, das, was Tessa auch meint, ne? Genau so.
Ja.
Bei der Tagung in München, wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe, gab es eine Professorin, Frau Professor Fiedler. Und die hat so einen schönen Satz gesagt, und das ist vielleicht auch fast der Abschluss jetzt für uns erstmal. Menschen brauchen immer Menschen.
Ja.
Und ich finde den Satz so schlicht wie ergreifend, und so ist er auch. Menschen werden immer Menschen brauchen.
Diese kleinen Momente, diese Verbundenheit, dieses tiefe Gefühl von Liebe, Verbundenheit, manchmal auch von Zorn und Wut, das ist zwischen Menschen möglich.
Ja.
Und das brauchen wir.
Ja.
Ich glaube, wir verhungern psychisch vollkommen, wenn wir das nicht haben.
Ja. Wobei, wenn dein iPhone nicht richtig funktioniert oder dein iPad, du kannst richtig sauer werden, ne?
Natürlich.
Und die Geräte sind ja nicht so ganz billig. Die schmeißt du mit durch die Gegend.
Ja, meine leben ja alle.
Ja. Weil ihr liebt sowieso irgendwie alles. Das ist aber ein anderes Ding. So, ihr Lieben, jetzt ganz viel. Also ne, KI und all dieses Gebiet ist riesig. Ich beschäftige mich sowieso damit, beruflich auch. Und wir werden euch, würde ich mal sagen, einfach, wenn es was Neues gibt.
Das war heute ja ein kesselbuntes Mal so kreuz und quer.
Einfach zum Warmwerden. Aber es wird immer wieder neue Entdeckungen geben.
Ja, weil es auch überall immer, ihr hört das ja auch in den Nachrichten, ja, die Digitalisierung muss vorangetrieben werden. Also auf Deutsch, ne? Wir brauchen noch mehr Computer und vieles soll eben auch über die KI funktionieren und so. Da müssen wir uns damit auch beschäftigen. Was ist das eigentlich?
Das vielleicht auch noch
wo
mal
brauchen wir das denn?
So, und dann das ist wirklich der letzte Satz. Also zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist im Bereich KI vollkommen daneben. Du musst dich auf deinem Niveau mit diesen Sachen wichtig beschäftigen, damit du es auch letztendlich einschätzen kannst und auch bestenfalls kontrollieren kannst. Also bitte. Und so kompliziert ist es nicht. Es muss keiner hier Programmierkenntnisse haben. Aber auf dem Niveau, was wir jetzt hier gehabt haben, kann ich ja mitreden.
Wundert euch doch mal darüber, warum, wenn ihr einmal nach neuen Windeln geguckt habt, für eure Enkel oder für eure Kinder oder wie auch immer, warum ihr dann haufenweise Windel-Werbung kriegt. Oder ihr habt mal geguckt, was gibt's für ein neues Auto. Zack, hier sieht's mit E-Autos aus. Zack, kriegt ihr Werbung ohne Ende.
Kann ja nicht angehen.
Ja.
Ne? In dem Sinne, wir freuen uns über eure Kommentare, wie jedes Mal. Ne? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen mit der sogenannten künstlichen Intelligenz. Und vielleicht habt ihr auch Fragen dazu. Ich sitze an der Quelle. Die Fragen gebe ich gerne weiter. Und dann löchern und ich löcher meine Kollegen, die haben ja sonst nichts zu tun. Mhm. Von wegen, die haben richtig zu tun. Mhm. Aber egal. So, wir freuen uns auf euch.
Ja.
Und bis nächste Woche, ne?
Ja, habt einen wunderschönen Sonntag mit euren Lieben und eine schöne Woche. Und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
So ist es. Tschüss, ne?
Tschüss. Oh, und ich esse jetzt noch mehr Kräuterquark.
Was sagt du noch
dran? Okay, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.